Und ich freue mich, euch mal wieder zu sehen, dass ihr noch alle da seid. Danke. Ich möchte einen etwas längeren Abschnitt lesen, das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden, das Jesus erzählt hat, Matthäus 25. Ich will gleich sagen, dass ich nicht auf alle Bereiche dieses Gleichnisses eingehe, sondern dass ich eigentlich einen Gedanken habe, den ich da verfolgen will. Ich lese Matthäus 25, Verse 14 bis 30. Wenn Jesus wiederkommen wird, wird es sein wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen 1, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, diese 5 hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, 2 Talente hast du mir gegeben. Hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der 1 Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du fauler Hund. Steht hier nicht so, sondern es steht hier ein bisschen vornehmer ausgedrückt, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben, und wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Amen. Ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist, dass wir in diesem Gleichnis vorkommen. Denn dieser Herr, das ist ja ein Gleichnis, ein Vergleich, dieser Herr, der weggeht und seinen Diener etwas anvertraut, einen Auftrag gibt, ist ja Jesus Christus selbst. Und wenn wir zu Jesus Christus gehören, wenn uns einmal die Vergebung unserer Schuld zugesprochen worden ist, wenn wir den Entschluss gefasst haben, mit Jesus zu gehen und den Heiligen Geist empfangen haben, dann gehören wir zu Jesus Christus. Wir sind Kinder Gottes geworden und wir sind damit Diener unseres Herrn Jesus Christus. Er selbst ist zu seinem Vater in den Himmel gegangen, aber hat zugesagt, dass er wiederkommen wird und dass wir uns dann einmal mit unserem Leben auch vor ihm verantworten müssen. Es geht also um ein Gleichnis, in dem wir vorkommen. Jesus hat uns Talente anvertraut und er hat uns einen Auftrag gegeben. Das Talent in diesem Gleichnis, habe ich mal gelesen, ist eine hohe Summe gewesen, dass, glaube ich, ein Tagelöhner wohl 20 Jahre arbeiten musste, um ein Talent zu bekommen. Wenn man heute das vergleichen würde mit Geringverdienenden, vielleicht käme man so auf 200.000 Euro als ein Talent. Und das ist, denke ich, doch für viele von uns eine Menge Geld. Was ist dieses Talent? Was ist mein Talent? Das, was eigentlich sehr viel ist, was ist das in meinem Leben? Einmal mein Leben, die Zeit, Spanne, die Gott mir gibt, dann sind es meine ganz natürlichen Veranlagungen und Begabungen, es ist mein Besitz und die Fähigkeiten, die Gottes Heiliger Geist mir gegeben hat, als ich gläubig wurde und der Heilige Geist mein Herz erfüllt hat. Das ist eigentlich das Talent, das, was Gott mir gegeben hat. Und das zeigt schon, dass alle eingeschlossen sind. Mindestens ein Talent haben wir. Wie viel das gilt und was nun mehr zählt, die Begabung oder die Länge des Lebens, das wissen wir ja nicht ganz so genau. Auf jeden Fall, wir haben das von Gott anvertraut bekommen. Die Aufgabe, die Jesus seinen Dienern gegeben hat, ist vielleicht am ehesten zu beschreiben in dem Bild, das Jesus in der Bergpredigt gebraucht. Ihr seid das Licht der Welt. Das ist eigentlich eine andere Formulierung des Missionsauftrages. Der Missionsauftrag nach Matthäus 28 oder Markus 16 sagt ja, dass wir den Auftrag haben oder dass die Apostel hauptsächlich den Auftrag hatten, das Evangelium Gottes weiterzugeben. Das bedeutet, dass sie etwas von der Liebe Gottes den Menschen weitergeben, dass sie sagen, es gibt einen Gott, der dich lieb hat und er hat einen Weg gefunden, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Gott bietet an, diesen Weg mit ihm zu gehen. Etwas von der Liebe Gottes soll sichtbar werden. Nun sind wir nicht alle Apostel, aber trotzdem mit unserem Leben Wegweiser zu Gott. Wir sollen etwas von der Liebe Gottes, die wir selbst erfahren haben, sichtbar machen. Das ist so, als wenn eine Kerze in einem dunklen Raum angezündet wird. In diesem Bild ist es ja tatsächlich so, die Kerze hat ja nicht in sich das Licht, sondern sie muss entzündet werden. Wir haben das, was wir ausstrahlen sollen, nicht in uns selbst, sondern da muss Gott etwas entzünden. Das ist die Liebe Gottes. Aber wenn die da ist, dann sind wir wie eine Kerze, die leuchtet, die etwas von Gott in eine dunkle Welt hineinstrahlt. Oder um ein anderes Bild zu gebrauchen, Christen sind wie Fenster in einem dunklen Raum, durch die das Licht der Sonne des Tages einen Raum hell macht. So sollen wir Fenster sein zu Gott hin, dass Gott verstanden wird. Was das im Einzelnen bedeutet, das lesen wir in der Apostelgeschichte, meinetwegen bei Philippus, diesem Almosenpfleger, von dem wir dann hier lesen in der Apostelgeschichte, dass er in Samaria evangelisierte, dann den Kämmerer aus dem Morgenland ja auch zu Jesus Christus geführt hat. Er hat also von Gott gesprochen. Er hat erklärt, warum Jesus Christus gekommen ist. Er hat das Angebot Gottes weitergegeben, sodass Menschen durch seine Worte, die er weitergetragen hat, auch Jesus Christus kennenlernen konnten und Frieden mit Gott schließen konnten. Er hat also diesen Auftrag erfüllt. Ein paar Kapitel weiter lesen wir in der Apostelgeschichte von einer Frau, von Tabitha, die in Joppe zur Gemeinde gehörte. Als sie unerwartet verstarb, hinterließ sie eine Lücke in der Gemeinde. Von ihr lesen wir, sie tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Und man zeigte Petrus, der gerufen worden war, die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch unter ihnen lebte. Durch diese Frau war Licht in die Dunkelheit gefallen. Sie war eine Frau, durch die Gottes Liebe für andere sichtbar wurde. Nach ihrer Auferweckung von den Toten, wir lesen meist nur eben das ganz Außergewöhnliche, ist es ja auch. Aber dann lesen wir weiter, dass Petrus, weil die Menschen sehr in Joppe sehr fragend geworden waren, weil es eben doch eben dieses außergewöhnliche Wunder geschah, dass Petrus noch eine ganze Zeit in Joppe blieb und bei dem Gerber Simon wohnte. Simon, der Gerber, hat nicht gepredigt. Wir wissen nicht, ob er das Geld hatte, auch wie eben die Frau, eben viel Almosen zu geben. Aber er hatte ein Haus, in dem Petrus für längere Zeit wohnen konnte. Gott gebraucht jeden an seinem Platz. Und er gebraucht ihn mit den Möglichkeiten, die jeder hat. Philippus ganz anders als dann Simon Gerber. Aber Gott gebraucht jeden an seinem Platz mit den Möglichkeiten, die jeder hat. Paulus schreibt den Reichen, sagt Jesus, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Damit meint er, dass die Wohlhabenden ihren Besitz als Talent von Gott begreifen sollen. Und Paulus schreibt dann dem Timotheus, die Wohlhabenden ermahne, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage. Und sie werden das wahre Leben gewinnen. Also auch da, wirke mit den Möglichkeiten, die Gott dir gegeben hat. Wo ist mein Talent? Vielleicht werden manche oder viele unter uns auch sagen, na, ich habe nicht so viel Geld, dass ich mich dazu zählen könnte, zu denen, die Paulus hier im Timotheusbrief meint. Und ich habe auch gar keine außergewöhnliche Begabung. Vielleicht sagst du, ich tue nichts, was irgendwo eine Schlagzeile in der Zeitung wert wäre. Vielleicht bist du Mutter und versorgst deine Kinder, die heranwachsen. Da ist deine Aufgabe. Zeig deinen Kindern etwas von der Liebe Gottes. Wenn du singen kannst, sing mit ihnen. Erzähl ihnen die Geschichten der Bibel. Und gib das, was du glaubst, an sie weiter. Und das tust du nicht nur mit dem, was du sagst, sondern mit dem, was du bist. Wir wirken durch das, was wir sind. Dass das, was wir sind, auch in Worten und in seinen Taten zum Ausdruck kommt, das ist klar. Aber das, was in uns wohnt, kann nicht verborgen sein. Und wenn du Mutter in einer Familie bist und Kinder hast, dann bist du etwas und dann gibst du etwas weiter. Paulus schreibt von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Das ist in die damalige Situation hineingesprochen, die Herren und die Sklaven. Aber heute würde man Arbeitgeber und Arbeitnehmer sagen, sie sollen ihre Arbeit in der Verantwortung vor Gott tun, sowohl die einen wie auch die anderen. Und er schreibt im Kolosserbrief, tut alles, was ihr tut, von Herzen, tut alles, was ihr tut, von Herzen für den Herrn. Jeder hat seinen Lebensbereich und darum gilt jedem, nutze dein dir anvertrautes Pfund, dein Talent und nimm deine Aufgabe an. Tu sie mit ganzem Herzen und nimm sie ernst. Wir neigen manchmal dazu, darauf zu warten, dass Gott uns eine besondere Aufgabe gibt. Etwas Großes, etwas, was sichtbar ist oder so. Aber was ist groß? Am letzten Mai-Festival, diesem großen Treffen des Mülheimer Verbandes, im nächsten Jahr wird ja das nächste wieder sein, aber ich habe mich erinnert, da tippte mir jemand auf die Schulter und sagt, hallo Rainer, ich gucke ihn an und kannte ihn nicht. Und da hat natürlich in meinem fragenden Blick gesehen, sagt, kennst du mich nicht? Nee, ich war ziemlich sicher, dass ich den Mann noch nicht gesehen hatte. Aber natürlich rattert es dann. Nicht? Ich war früher oft in Süddeutschland und habe Bibelwochen gehalten und Freizeiten haben wir gehabt. Und wo habe ich diesen Mann, war mal irgendwo im Gottesdienst in Hamburg oder so, und wo habe ich den schon mal gesehen? Und dann sagt er, du hast uns mal die Koffer getragen. Und ganz langsam dämmerte mir das. Bei einem Seminar hatte ich mal die Aufgabe übernommen, den Teilnehmern dieses Seminars die Koffer vom Auto ins Hotel zu tragen. Ich hatte das eigentlich schon vergessen inzwischen. Er hatte es nicht vergessen. Du hast uns mal die Koffer getragen. Was ist groß? Was ist klein? Was zählt am Ende unseres Lebens? Es zählt eigentlich das, was unser Herr, Jesus Christus, was er nicht vergessen hat, was wir für ihn getan haben. Es zählt die Treue, die Hingabe, dass wir das getan haben, was uns speziell aufgetragen wurde. Warte nicht auf das Große und auf das Außergewöhnliche. Widme dich dem vermeintlich Kleinen, dem, was dir täglich anvertraut ist. Hattest du eine Mutter oder einen Vater oder eine Tante oder eine Oma, durch die etwas Licht Gottes, Liebe Gottes in dein Leben und auf dein Leben gefallen ist, dann sei dankbar und freudig. Das ist etwas Großes. Inzwischen sind wir selbst vielleicht Mutter, Vater oder auch Tante, Großeltern, dass durch uns etwas vielleicht auf die Enkelkinder, auf die Kinder fällt. Ich hatte Eltern, die für mich so ein Licht waren. Mir fiel während der Vorbereitung auf die Predigt, fiel mir eine Begebenheit ein aus meiner Kindheit, das war nach dem Krieg, nicht lange nach dem Krieg. Wir waren nach Schleswig-Holstein verschlagen worden, meine Mutter mit uns drei Kindern, mein Vater war noch in Kriegsgefangenschaft. Es war alles sehr knapp, wir wurden in einem Zimmer und Essen und Trinken, das war ihm alles knapp. Und wir hatten keine Kartoffeln mehr und meine Mutter war da und hat uns gesagt, dass wir für alles in unserem Leben beten dürfen. Sie hat hauptsächlich mit meinem älteren Bruder gesprochen, aber ich war natürlich mit meiner Schwester auch noch mit dabei und so. Und sie hat gesagt, wir hatten gerade keine Kartoffeln, wir können dafür beten und Gott kann uns Kartoffeln schenken. Und meine Mutter konnte, wenn sie so redete, sehr lebendig und werden so beim Reden und hat gesagt, wenn wir Gott bitten und so weiter. Und sie saß da und sagte, Gott kann uns Kartoffeln geben, er kann sie uns hier herstellen. So hat sie sprechen können, wenn sie so richtig in Fahrt kam. Am nächsten Tag trifft meine Mutter auf dem Wochenmarkt ihren damaligen Pastor der Gemeinde, gehörten damals zu einer Baptistengemeinde in Lütchenburg. Und der hatte einen Korb Kartoffeln an der Hand, hatte er, glaube ich, auch geschenkt bekommen. Und sie haben dann da gestanden und sich ein bisschen unterhalten und so. Und auf einmal sagt dieser Pastor, ach, Sie haben mit Ihren Kindern ja auch immer wenig, sicherlich auch wenig zu essen. Möchten Sie, dann schenke ich Ihnen die Kartoffeln, dann können Sie die haben. Na, meine Mutter hat sich gefreut und bedankt. Und naja, nun, die stehen da und reden noch eine ganze Zeit zusammen. Schließlich sagt der Prediger, ich kann Ihnen auch, Lütchenburg ist ja nicht so ein großer Ort gewesen, und ich kann Ihnen auch die Kartoffeln noch schnell mit nach Hause tragen. Und er kommt in unser Zimmer und so weiter und setzt sich dahin, wo meine Mutter am Tag vorher gesessen hatte, und stellt die Kartoffeln ab, dahin, wo meine Mutter mit dem Finger gezeigt hatte. Das sind so Erfahrungen. Wer war jetzt der Bote Gottes, der etwas von der Liebe Gottes sichtbar werden ließ? Meine Mutter, die uns demonstrieren konnte, oder Gott hat es letztlich demonstriert, aber die mit großem Vertrauen uns das mitgegeben hat, dass wir Gott alles sagen dürfen und dass er antwortet. Und der Pastor nicht weniger, der das, was er selbst geschenkt bekommen hatte, der hatte auch eine große Familie, dass der so diese innere Mahnung, diese innere Stimme gehört hat und es weitergibt, was ihm geschenkt wurde, es weitergibt und auch noch diese innere Mahnung hat, dann bring es ihr doch auch nach Haus noch. Also Licht Gottes sein, das ist schon etwas. Diese Menschen haben damals mit ihrem Talent gearbeitet. Wo ist dein Platz, an den Gott dich gestellt hat? Was ist dein Talent oder was sind die Talente, die er dir anvertraut hat? Ich denke, es ist wichtig, dass wir das wissen und unsere Zeit und Kraft richtig einsetzen. Es ist wichtig, das zu tun, was am Ende bei unserem wiederkommenden Herrn wirklich zählt. Der große Apostel Paulus schreibt am Ende seines Lebens an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus: Die Zeit meines Abscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Am Ende zählte für ihn, ich habe Glauben gehalten. Ich habe manchmal gedacht, naja, Paulus, das ist ein bisschen sehr bescheiden ausgedrückt. Am Ende dieses Mannes, dass er sagt, Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, denke ich, naja, den Glauben halten. Er hätte ja ganz anders sagen können. Er hätte ja mal zurückblicken können auf diesen vollendeten Lauf. Er hätte sagen können, mir ist Jesus Christus persönlich erschienen und mehrfach. Ich habe den Heiligen Geist empfangen. Ich war blind und bin sehend geworden. Ich habe 3 große Missionsreisen gemacht und habe viele Gemeinden gegründet. Durch mein Gebet sind Kranke gesund geworden, dämonisch Belastete frei geworden. Einmal ist ein Toter zum Leben erweckt worden. Ich hatte außergewöhnliche Offenbarungen Gottes, sodass ich einmal bis in den Himmel versetzt war. Viele Christen haben durch meine Briefe Glaubensstärkung und Wegweisung bekommen. Und jetzt habe ich den Lauf vollendet. Aber das sagt Paulus. Er hätte damit nicht gelogen. Aber das hat er nicht gesagt. Für ihn ist wichtig, es zählt, dass ich die Beziehung zu meinem Herrn Jesus Christus nicht verloren habe, sondern dass ich daran festgehalten habe, bis zum Ende. Paulus hätte sein Leben auch ganz anders beschreiben können. Ich habe, weil ich an Jesus Christus glaube, als Jude, von den Juden 40, weniger 1, 39 Schläge bekommen. Und das im Laufe meiner Missionszeit 5-mal. Aber ich habe Glauben gehalten. Das hat mich nicht von meinem Glauben an Jesus Christus abbringen können. Er hätte sagen können, auch die Römer, auch von den Römern wurde ich ausgepeitscht. 3-mal. Aber trotz der Schmerzen, ich habe Glauben gehalten. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. 1-mal trieb ich sogar einen Tag und eine ganze Nacht hilflos auf dem Meer. Ich habe nicht an der Liebe Gottes gezweifelt, sondern ich habe Glauben gehalten. Auf meinen vielen Reisen bin ich immer wieder in Gefahr geraten. Durch reißende Flüsse und durch Räuber. Gefahr drohte mir von meinem eigenen Volk, ebenso wie von den Nichtjuden. Aber trotz dieser Schwierigkeiten, trotz dieser Hindernisse, trotz all dem, was ich leiden musste, ich habe Glauben gehalten. Und er fährt dann ja vor, und jetzt liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Und dann kommt ein ganz wichtiger, für uns wichtiger Nachsatz, nicht mir aber allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Und da sagt er nicht, die auch Missionare sind, die auch so Großes geleistet haben, durch die Gott auch Wunder tun konnte, die auch viele Menschen bekehrt haben oder dazu beigetragen haben, dass sie sich bekehren konnten. Das alles sagt er nicht, sondern er sagt eigentlich ganz bescheiden, die seine Erscheinung lieb haben. Das bedeutet, die Glauben gehalten haben, für die es wichtig war, dran zu bleiben, in der engen Beziehung zu Jesus Christus zu bleiben. Wir haben das vorhin einleitend ja schon mal gehört. Dazu gehört, dass wir vielleicht jeden Tag auch umkehren müssen und Buße tun, dass zwischen Jesus und uns sich nicht etwas schiebt, was uns davon aufhält oder was eigentlich so die Kerze verdeckt oder sogar ausbläst. Dass wir kein Licht mehr sein können, sondern dass die Beziehung zu Jesus Christus bestehen bleibt. Und wenn er in uns wohnt, dann sind wir etwas zu seiner Ehre. Und ich wünschte für mich, für uns alle, dass am Ende, wenn Jesus Christus wiederkommt und wenn er dann sagt, ich habe dir 2 Talente gegeben, was hast du gemacht? Dass er am Ende sagt, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen, du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Ja, es wäre schön, wenn das am Ende Jesus uns so sagen würde. Amen.